Vom Beginn seiner revolutionären Tätigkeit an verband Lenin den politischen Kampf der russischen Arbeiter mit dem Kampf um die Verbesserung ihrer Arbeits- und Lebensbedingungen. Den Fragen der Volksgesundheit schenkte er dabei besondere Aufmerksamkeit. Um die Jahrhundertwende arbeitete er die grundlegenden Forderungen zum Schutz der Gesundheit der Arbeiter und ihrer Familien aus. Die gesundheitliche Situation im zaristischen Russland war katastrophal. 27% der Neugeborenen erlebten nicht das erste Jahr. 43% wurden nicht 5 Jahre alt. Mit dem Sieg der großen sozialistischen Oktoberrevolution wurde der Weg frei zur Verwirklichung der gesundheitlichen Forderungen der Arbeiterklasse. Im Programm der Kommunistischen Partei wurde betont, die Diktatur des Proletariats erlaubt es, prophylaktische und therapeutische Maßnahmen durchzuführen, die in der bürgerlichen Gesellschaft nicht realisierbar sind. Von Lenin wurden mehr als 100 Dekrete über die Organisation des Gesundheitsschutzes unterzeichnet und er interessierte sich sehr für ihre konkrete Umsetzung. Lenin hielt nichts für geringfügig, wenn es sich um die Gesundheit der Werktätigen handelte. Trotz all seiner Belastung fand er Zeit für Besuche in Krankenhäusern und führte Gespräche mit Ärzten und Schwestern. Der russische Arzt B.S. Weißbrod, 1874 bis 1942, schreibt in seinen Erinnerungen: Wladimir Iljitsch verstand es, sich um die Gesundheit der ihn umgebenden Menschen zu kümmern wie kein anderer. Lenin, der selbst außerordentlich beschäftigt war, beobachtete jedoch gleichzeitig genau und mit väterlicher Fürsorge die Menschen seiner Umgebung und schlug Alarm, wenn er bei irgendjemand Anzeichen einer Krankheit oder Überanstrengung bemerkte. »Er sieht aus irgendeinem Grund nicht mehr gut aus, Genosse Weißbrod. Man müsste zu ihm fahren«, wandte er sich an mich wegen eines Genossen. »Bringen Sie in Erfahrung, ob dort nicht etwas benötigt wird. Ich stelle Ihnen ein Auto zur Verfügung.« Nicht nur einmal musste ich das von Wladimir Iljitsch hören. Als Lenin die Nachricht erhielt, dass der Gesundheitszustand Dzerzhinskis sich verschlechtert hatte, schlug er vor, einen Beschluss des Zentralkomitees herbeizuführen, dass Dzerzhinski verpflichtet wird, für 2 Wochen in Urlaub zu gehen. Für einen anderen Genossen wendet sich Lenin an das Organisationsbüro des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Russlands und bittet, ihn in eine der Sowjetwirtschaften bei Moskau zum Milchtrinken zu verbannen. Noch viele Beispiele für die persönliche Sorge Lenins um die Gesundheit der Menschen ließen sich anführen. Schließen wir aber mit Worten Lenins auf dem 2. Gesamtrussischen Kongress der Mitarbeiter des Gesundheitswesens 1920. Die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Arbeitern. Nur eine solche gemeinsame Arbeit wird imstande sein, die ganze Last des Elends, der Krankheiten und des Schmutzes zu beseitigen. Und das wird geschehen. »1913 gelang es den progressiv eingestellten sozialdemokratischen Ärzten Zadek und Simmel, den Sozialdemokratischen Ärzteverein zu gründen, der den organisatorischen Zusammenschluss der SPD-angehörenden Berufskollegen bedeutete. Die Auswirkungen des Ersten Weltkrieges und seine Folgen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie die Ergebnisse der Novemberrevolution gingen an den Zielen und Aufgaben des Vereins nicht spurlos vorüber. Die Hoffnungen der fortschrittlichen Ärzte, die staatliche Gesundheitsversorgung nach der Revolution in guten Händen zu wissen, wurde durch die opportunistische Politik der rechten SPD-Führung zunichte gemacht. Es kam zur Spaltung der Organisation. Der größere Teil der Mitglieder blieb den gesteckten Zielen treu und seit 1924 trug die Organisation den Namen Verein Sozialistischer Ärzte. Fast ein Jahrzehnt hindurch war es möglich, dass kommunistische und sozialdemokratische Ärzte trotz verschiedener parteipolitischer Bindungen gemeinsam und erfolgreich für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens unter kapitalistischen Gesellschaftsbedingungen kämpften. Hervorragenden Anteil daran hatten unter anderem Kommunisten wie Georg Benjamin, Fritz Frenkel, Minna Flake, Friedrich Wolff und andere. In dem Bericht des Zentralkomitees an den 11. Parteitag der KPD lesen wir: Durch die überparteiliche Organisation des Vereins Sozialistischer Ärzte konnten wir die Parole der Sozialisierung des Heilwesens an viele Ärzte heranbringen, die bisher nicht oder falsch über unsere Forderungen unterrichtet waren. Dieser Verein hat zu vielen aktuellen Fragen der sozialen Not und Hygiene durch Versammlungen und Resolutionen Stellung genommen und ein gutes Echo in der Öffentlichkeit gefunden. Breiten Raum nahmen auch Informationen über den Aufbau des Gesundheitswesens in der UdSSR ein. Sowjetische Ärzte und führende Vertreter des sowjetischen Gesundheitswesens, wie der Volkskommissar für das Gesundheitswesen der Sowjetunion, Nikolai Simatschko, nahmen an vielen Veranstaltungen des Vereins Sozialistischer Ärzte teil, hielten Vorträge, waren Diskussionsredner und publizierten im Sozialistischen Arzt. Noch Anfang 1933 versuchte der Verein, vielen verblendeten Zeitgenossen die Augen zu öffnen. Wir sind vom völligen Untergang in Barbarei und Despotismus bedroht. Wir appellieren in letzter Stunde an alle Organisationen der deutschen Arbeiterklasse. Schließt euch zusammen zum gemeinsamen Abwehrkampf. Proletarier aller Richtungen, vereinigt euch. Es war zu spät. Mit dem Übergang der bürgerlich-parlamentarischen Weimarer Republik zur offenen faschistischen Diktatur fand auch die Tätigkeit der bisher fortschrittlichsten Ärztevereinigung in Deutschland ihr Ende. Legendär ist der opfermutige Kampf des kommunistischen Laienarztes Walter Krämer im Konzentrationslager Buchenwald gegen das SS-Lagerregime. Er gehörte zu jenen aktiven Antifaschisten, die von der SS als Pfleger in den Krankenrevieren und Häftlingskrankenhäusern der Konzentrationslager eingesetzt wurden und die sich mühsam medizinisches Grundwissen aneigneten, um die Leiden der unmenschlich Gequälten lindern zu können. Walter Krämer wurde 1933 als damaliger politischer Leiter des Bezirkes Niederrhein der KPD inhaftiert und 1937 in das Konzentrationslager Buchenwald überführt. Hier wirkte er zunächst als Pfleger und ab 1939 bis zu seiner Ermordung im November 1941 als Leiter des Häftlingskrankenhauses. Nächtelang, eingeschlossen in der winzigen Häftlingsapotheke, studierte er im Operationskurs des Chirurgen Sauerbruch die wichtigsten täglich im Lager vorkommenden Krankheiten, die operative Eingriffe erforderlich machten. Eingekerkerte jüdische Ärzte, die selbst nicht medizinisch tätig sein durften, waren seine Lehrer. Mit anderen Kameraden bildete er eine Operationsgruppe, die ständig einsatzbereit war und täglich unter primitivsten Voraussetzungen das Menschenmögliche für die medizinische Betreuung der Häftlinge leistete. In authentischen Berichten an diese schrecklichen Zeiten des Faschismus lesen wir: Das Heer der Gequälten trat Abend für Abend vor dem Revier an und hielt die von unmenschlicher Arbeit im Steinbruch wund gewordenen Hände hin. Die Pfleger gossen Glycerin darüber, um die Schmerzen zu lindern. Schulkreide aus der SS-Schreibstube gestohlen, ergab geschabtes Pulver, das gegen Hautausschläge angewendet wurde. Primitiv waren die Räume, in denen die Kranken lagen oder behandelt wurden. Ein einfacher Holztisch diente als Unterlage für die operativen Eingriffe. Kameraden aus dem Schlossereikommando stellten heimlich ärztliche Instrumente her. Aus der SS-Wäschekammer wurden Bettlaken entwendet und zu Verbandsmaterial verarbeitet. So half die Solidarität untereinander, die größten Leiden zu lindern. Zusammen mit seinen Eltern emigrierte Moritz Mebel als Neunjähriger im Jahre 1932 in die Sowjetunion. Er begann 1940 das Studium der Medizin am ersten medizinischen Institut in Moskau. Nach dem faschistischen Überfall auf die Sowjetunion verließ er den Hörsaal und meldete sich freiwillig zur Roten Armee, in deren Reihen er als Soldat und später als Offizier kämpfte. 1947 setzte er in Moskau sein Medizinstudium fort. Moritz Mebel ist heute Direktor der Urologischen Klinik des Krankenhauses Berlin-Friedrichshain und Leiter des Lehrstuhls für Urologie an der Charité. Er führte die erste Nierentransplantation in der DDR durch. Als Kandidat des ZK der SED und in zahlreichen wissenschaftlichen Funktionen wirkt er unermüdlich für die Entwicklung des sozialistischen Gesundheitswesens der DDR. In seinen Erinnerungen an die Zeit des großen Vaterländischen Krieges lesen wir von Moritz Mebel. Wir schrieben den 15. Oktober 1941. Die faschistische Wehrmacht hatte ihren Großangriff auf Moskau begonnen und zur Unterstützung der Roten Armee wurden freiwillige Arbeitsbataillone aufgestellt. Ich schloss mich ihnen an. 19 Jahre alt, Lehrbücher, Verbandstoff und Skalpell mit dem Gewehr vertauscht, stand ich als Soldat Soldaten gegenüber, deren Sprache ich zwar auch mächtig war, die mich aber aus Deutschland wie viele andere vertrieben hatten. Verwirrt durch die faschistische Propaganda begriffen sie nicht, dass sie durch den Überfall auf die Sowjetunion ihre Heimat zerstörten. Diese faschistische Kriegsmaschinerie so schnell wie möglich zu zerschlagen, bedeutete für die Antifaschisten, weiteres Blutvergießen zu verhindern und ein friedliebendes, demokratisches Deutschland zu erkämpfen. Zeit und Mühe kostete es, den in Gefangenschaft geratenen faschistischen Soldaten begreiflich zu machen, warum ein Junge, der in Erfurt geboren war, gegen sie kämpfte. Es machte aber auch manchem Rotarmisten zu schaffen. Auf dem Wege zum Armeegefechtsstand wurde ein Ausweis kontrolliert, in dem stand: geboren in Erfurt. Verwunderung und Misstrauen in den Augen des Rotarmisten. Da stand ein Offizier seiner Armee vor ihm und der kam aus Deutschland. Maxim Zetkin, 1883 bis 1965, der älteste Sohn der unvergessenen Arbeiterführerin Clara Zetkin, war schon seit seiner frühesten Jugend durch seine Eltern mit der internationalen Arbeiterbewegung auf das Engste verbunden. Nach Beendigung des Ersten Weltkrieges entschloss sich Zetkin, der als Chirurg in verschiedenen Feldlazaretten an der West- und Ostfront tätig war, im Jahre 1920 in tiefer Erkenntnis der Bedeutung der großen sozialistischen Oktoberrevolution und in echter internationaler Solidarität sein ärztliches Wissen der jungen Sowjetrepublik und ihrer Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Mit großer Initiative widmete sich Zetkin 25 Jahre als Arzt und Wissenschaftler, als Hochschullehrer und Gesundheitspolitiker den vielfältigen Aufgaben, die ihm auf den verschiedenen Etappen des sozialistischen Aufbaus bei der Entwicklung des sowjetischen Gesundheitswesens übertragen wurden. In den Jahren des Bürgerkrieges wurde er in Kriegslazaretten eingesetzt und leistete auch in dem damaligen Turkestan politische Arbeit unter deutschen und österreichischen Kriegsgefangenen. In den darauffolgenden Jahren arbeitete Zetkin im Auftrag der Roten Hilfe und des Volkskommissariats für Gesundheitswesen in den Hungergebieten an der Wolga sowie in Westsibirien und gründete später in Moskau ein Ambulatorium. In der Periode des Wiederaufbaues und der Industrialisierung war Zetkin vorwiegend klinisch tätig, zuletzt auch als Dozent bei der Ausbildung und Erziehung des medizinischen Nachwuchses an der Chirurgischen Universitätsklinik des Zweiten Staatlichen Medizinischen Instituts in Moskau. Während des Großen Vaterländischen Krieges leistete er eine umfassende und aufopferungsvolle Arbeit als beratender Chirurg im medizinischen Dienst der Sowjetarmee und repräsentierte durch seine Arbeit das andere Deutschland, das den Kampf gegen die Hitlerbarbarei führte. Nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus kehrte Maxim Zetkin nach Deutschland zurück und wirkte in leitenden Funktionen beim Aufbau eines demokratischen Gesundheitswesens. Er war die durch ihren ganzen Lebens- und Berufsweg geprägte sozialistische Arztpersönlichkeit, die berufen war, an vorderster Front die großen und komplizierten Aufgaben bei der Schaffung eines sozialistischen Gesundheitswesens lösen zu helfen. Der von ihm geprägte Leitspruch »Die beste Prophylaxe ist der Sozialismus« wurde zum Leitmotiv aller Mitarbeiter des Gesundheitswesens in unserer Republik. Die Teilnahme von Ärzten an der Bewegung Freies Deutschland erfolgte durch Mitarbeit an der Zeitung Freies Deutschland, durch Ansprachen über den Sender des Nationalkomitees, unmittelbare Aufklärungsarbeit an der Frontlinie und der antifaschistischen Arbeit in den Kriegsgefangenenlagern sowie in individueller Überzeugungsarbeit. Die antifaschistische Tätigkeit von Ärzten in sowjetischer Kriegsgefangenschaft zählt zu den besten Traditionen deutscher Militärmediziner. In ihrem Wirken bewährten sie sich als echte Patrioten des deutschen Volkes und als Internationalisten. Besondere Bedeutung hatte dabei auch die Vorbereitung von Ärzten auf ihre künftige Teilnahme am Kampf in der Heimat. Hierbei standen nicht medizinisch-fachliche Probleme im Mittelpunkt, sondern die Klärung der gesellschaftlichen Stellung und Verantwortung des Arztes in einem demokratischen Deutschland. Die antifaschistische Umerziehung einer relativ großen Zahl kriegsgefangener Militärärzte war unter den Bedingungen der Kriegsgefangenschaft nur in einem sozialistischen Land möglich. Die Kommunistische Partei der Sowjetunion und die Regierung der UdSSR unterstützten von Anfang an alle Bemühungen deutscher Kommunisten und Antifaschisten, die Kriegsgefangenen in die Auseinandersetzung um die Grundfragen der deutschen Nation einzubeziehen und für die spätere Tätigkeit in einem demokratischen Deutschland vorzubereiten. Diese Hilfe und Unterstützung durch sowjetische Kommunisten, Funktionäre und Ärzte war Ausdruck des proletarischen Internationalismus. Der deutsche Arzt Georg Pietruschka gehörte zu jenen Kräften, die sich unter dem Eindruck ihres eigenen Erlebens und in der Auseinandersetzung mit der Politik und den Auswirkungen des Hitlerfaschismus zur antifaschistischen Bewegung bekannten. An seine Tätigkeit innerhalb der Bewegung Freies Deutschland erinnert er sich wie folgt. Der während der Schlacht bei Stalingrad beginnende Prozess des Umdenkens setzte sich in der Kriegsgefangenschaft fort. In vielen Diskussionen mit deutschen Kommunisten erhielt ich Antwort auf mich bewegende Fragen. Es galt, den noch auf der Seite des Faschismus kämpfenden Soldaten und Offizieren die Augen über den verbrecherischen Charakter des Naziregimes zu öffnen und ihnen die Zuversicht zu geben, dass in Deutschland nach dem Sturz der faschistischen Diktatur ein demokratischer Neubeginn möglich sei. Dieser mühseligen, langwierigen Überzeugungsarbeit widmete ich mich in einer Antifa-Gruppe im Kriegsgefangenenlager Oranki, deren stellvertretender Vorsitzender ich war, und im Kriegsgefangenenlager Jelabuga. In dieser Zeit wurden feste Fundamente für meinen weiteren Lebensweg gelegt, als Arzt und politisch denkender und handelnder Mensch. Das Bezirkskrankenhaus Heinrich Braun in Zwickau ist mit seiner Wettbewerbsführung seit Jahren Vorbild für zahlreiche Einrichtungen des Gesundheitswesens unserer Republik. Das Krankenhaus setzt sich aus insgesamt 18 medizinischen Fachdisziplinen zusammen. Es hat 1724 Betten und versorgt jährlich ca. 25.000 Patienten stationär. Im Mittelpunkt des sozialistischen Wettbewerbes der Einrichtung stehen solche Probleme wie die ständige Verbesserung der medizinischen Betreuung der Patienten durch die Kliniken und die Poliklinik, eine hohe Qualität der Arbeit, die Förderung des wissenschaftlichen Lebens und die schnelle Überführung neuer Erkenntnisse in die Praxis, die Gewinnung von mehr Zeit für die Patienten durch sozialistische Rationalisierung und wissenschaftliche Arbeitsorganisation sowie die Verbesserung der Aufenthaltsbedingungen für die Patienten und der Arbeits- und Lebensbedingungen der Mitarbeiter des Krankenhauses. Das Bezirkskrankenhaus Zwickau verfügt über 115 Arbeitskollektive, davon 92 Kollektive der sozialistischen Arbeit. Jedes Kollektiv hat sein eigenes Wettbewerbsprogramm, das auf die Schwerpunkte des Planes der Einrichtung ausgerichtet ist. Die Abrechnung des Wettbewerbes erfolgt öffentlich. Und darüber hinaus pflegen die Zwickauer einen regen Erfahrungsaustausch mit anderen Bezirks- und Kreiskrankenhäusern der Republik. Vom Bezirkskrankenhaus Zwickau wurde im Gesundheitswesen der DDR die Bewegung Du und dein Patient ausgelöst, die beinhaltet, dass jeder Mitarbeiter sich bei der Behandlung der Patienten die Frage stellt: Möchtest du dein eigener Patient sein? Entsprechend dieser Maxime wird in allen Arbeitskollektiven ständig daran gearbeitet, die Betreuung der Kranken qualitativ zu verbessern. Das betrifft den stationären als auch den ambulanten Bereich. So ist es gelungen, die Wartezeiten auf diagnostische und therapeutische Leistungen entscheidend zu verkürzen. Auch andere Bereiche leisten Vorbildliches. Zum Beispiel werden Routinebefunde noch am gleichen Tag der Anforderungsstelle zur Verfügung gestellt, entweder über Hol- und Bringedienst oder mit Hilfe der Fernschreibtechnik. Für Eiluntersuchungen wird die telefonische Ergebnisdurchsage genutzt. Viele der genannten Leistungen resultieren aus der aktiven neuerer Bewegung des Krankenhauses. Die umfangreiche wissenschaftliche Tätigkeit der Mitarbeiter gewährleistet die schnelle Überführung neuester Ergebnisse der Forschung in die Praxis. Gemeinsame Referierabende der Fachkliniken in Kooperation mit den ambulanten Fachdisziplinen und auch interdisziplinär im Rahmen der medizinischen Gesellschaft des Bezirkskrankenhauses sind eine weitere Grundlage für die Erhöhung der Qualität der Patientenbetreuung gemäß internationalen Standards. Viel Dank und Anerkennung wurde den Mitarbeitern des Zwickauer Krankenhauses schon zuteil. Doch immer wieder das Schönste, was ihnen widerfahren kann, ist ein herzliches Dankeschön aus dem Munde der ihnen anvertrauten Patienten.